Einen wunderschönen guten Morgen in Chemnitz, alle zusammen. Hat ja doch.
Doch, ist eigentlich an.
Hört man mich nicht? Test, Test, 1, 2. Das hört sich besser an, ne? Sehr gut. Hat ja doch regen Anklang gefunden. ich möchte heute Morgen einfach mal ein bisschen was zum Thema Monitoring erzählen. Und es wird so ein kleiner Erfahrungsbericht, sage ich mal, was ich so über die letzten Jahre so im Thema Monitoring einfach gelernt habe, wie ich das Ganze so aufsetze, wie ich es heutzutage angehe, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Mein Name ist Michael Ziegler. Ich arbeite als Systemadministrator habe angefangen als Systemadministrator bei einem IT-Dienstleister in Fulda. Habe mich da hauptsächlich mit Virtualisierungsclustern und Storage-Systemen auf Linux-Basis beschäftigt. Hatte immer noch so ein bisschen Monitoring als Leidenschaft, sage ich mal, nebenher. Bin dann in 2015 gewechselt zu einem Telematikanbieter, war dann da quasi Teil der internen IT und wir haben da eine SaaS-Plattform betrieben. Und heutzutage arbeite ich als IT-Leiter im Rechenzentrum bei einem regionalen Cloud-Provider in Osthessen. Das Thema Monitoring beschäftigt mich eigentlich schon so seit um die 2007 rum. Bin damals eingestiegen, habe mich erstmal so mit Moonin befasst, auf meinem privaten kleinen Serverchen, was man da halt so macht. Bin dann 2010 ein wenig zu Nagios genötigt worden, habe 2013 auch angefangen, mit Fluxmon quasi so ein bisschen was Eigenes zu entwickeln, weil damals zu der Zeit basierte einfach noch unheimlich viel auf RRD-Tool. Und ich wollte mit den Daten ein bisschen mehr Analysen machen können, was mit RRD-Tool nicht unmöglich ist, aber mir doch so ein bisschen schwer gefallen ist. Deswegen habe ich da dann einfach was Eigenes geschrieben, womit ich dann halt quasi Daten einfach in einer Postgres-Datenbank gesammelt habe und habe dann da so ein bisschen Analysen drauf gemacht. 2015 habe ich dann Zabbix für mich entdeckt, habe das auch eine Zeit lang sehr intensiv genutzt. 2016 kam dann Prometheus dazu und das ist auch bis heute geblieben und ist momentan so mein Go-To, was das Ganze angeht. Einfach so, das ist so mein Hintergrund. Gibt auch noch ganz viele andere Tools, nur mit denen hatte ich bisher noch nicht so viel Berührung. Ziele vom Monitoring ist eigentlich hauptsächlich, bei der Feuerwehr sagt man so schön, wir wollen vor die Lage kommen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wollen wir eigentlich das schon wissen und schon beim Schlauch daneben stehen und schon die Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Sprich, wenn jetzt irgendwie was ausfällt, wollen wir Bescheid bekommen, wir wollen den Überblick behalten und einfach handlungsfähig sein. Das ist das Ziel des Ganzen. Dazu fängt man erstmal an, indem man halt hauptsächlich Sichtbarkeit schafft. Also mal wir wissen, aus was besteht unsere Umgebung und wie geht es unserer Umgebung, was ist gerade kaputt, was geht bald kaputt, was war kaputt, wie schlimm ist es und wer hat reagiert, wer wird reagieren, wer muss reagieren. Und wenn man diese Fragen halbwegs beantworten kann, kann man daraus dann eben auch eine verlässliche Reaktionskette einleiten, auf die man sich halt auch wirklich verlassen kann am Ende des Tages. Ja, und das verringert halt Downtime und Stress für alle und wenn man Glück hat, erhöht es auch die Uptime. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Grundlegend funktionieren eigentlich alle Monitoring-Systeme mehr oder weniger so. Wir sammeln in irgendeiner Form Daten von einem Zielsystem, vergleichen die mit einem Zustand, den wir gerne hätten. Und wenn da was abweicht, je nachdem wie schwer das ist, machen wir irgendwie einen Alarm und sagen irgendjemandem Bescheid. Da gibt es zwei große Methoden, wie man das machen kann. Das eine ist Agentless, sprich das Monitoring-System überwacht das Zielsystem, ohne dass auf dem Zielsystem irgendein Agent oder sowas installiert sein muss. Sprich, man macht einfach einen Ping oder guckt mal, ob ein TCP-Port antwortet oder so oder prüft SSL-Zertifikate, wann die ablaufen, ob sie ablaufen, ob jemand reagiert. Das hat den Vorteil, das geht mit so ziemlich allen Zielen, die es irgendwie gibt, weil das Ziel das nicht großartig unterstützen muss. Also ein Ping kann eigentlich so ziemlich alles. Hat aber halt den Nachteil, nur weil ich jetzt einen Server pingen kann, heißt das ja noch nicht, dass der auch seiner eigentlichen Funktion nachkommt. Also wenn ich einen Mail-Server habe, nur weil Port 25 offen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der auch Mail annimmt. Das heißt, das gibt einem erstmal so eine grobe Einordnung, reicht aber nicht aus, um wirklich tiefergehende Informationen da zu sammeln. Da kommt dann das Agent-Based Monitoring ins Spiel, dass man eben sagt, man installiert auf dem Zielsystem einen Agenten und der kann sich dann halt auch CPU, RAM, Prozesse, Disk, I/O, Dateisysteme, Netzwerkinterfaces und das alles angucken oder man kann auch eigene Entwicklungen mit reinbauen. Sprich, wenn man jetzt einen eigenen Dienst darauf laufen hat, kann man Metriken von diesem Dienst exportieren, dem Monitoring Agent übergeben und der übernimmt sie mit ins Monitoring rein. Hat aber halt den Nachteil, so ein Agent muss halt installiert, konfiguriert und abgesichert werden. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie kriegt man den da drauf, integriert man das ins Deployment-Tooling und so weiter. Also das ist halt einfach ein bisschen aufwendiger. Und viele von diesen Agents, nicht alle, aber einige, erfordern eine relativ detaillierte Konfiguration im Monitoring-System. Heißt, so ein Agent, also es gibt bei vielen Systemen ist es so, dass der Agent quasi einfach nur darauf wartet, von externen Befehl zu kriegen, hey, prüf mal diese Disk, prüf mal dieses Netzwerkinterface, prüf mal diese CPU. Meine Meinung, ich bin da nicht so ein Fan davon, sondern ich möchte, dass so ein Agent, wenn ich den auf dem System installiere, sich einfach umschaut, was gibt's hier, einfach alles erfasst und mir das liefert. Ich will das nicht konfigurieren müssen. Meine Konfiguration bedeutet halt auch, wenn jetzt ein Kollege irgendwie in der VM nochmal eine Disk reinklickt, hält er sich an die Doku, dass er mir Bescheid sagen muss, dass ich dem Monitoring-System Bescheid sagen muss? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich will, dass das Monitoring-System das einfach erkennt und mir was über mein System verrät und nicht umgekehrt. Deswegen präferiere ich persönlich Monitoring-Systeme, die halt so einen Discovery-Mechanismus mitbringen. Beispielsweise Moonhens, Habix oder Prometheus, die können das alle drei. Ja, aber das ist meine Meinung, das kann man machen, wie man will. Wo ich hin will, als erstes, wenn man jetzt irgendwie so ein Monitoring-Thema angehen will, macht es Sinn, sich Gedanken zu machen über so grundlegende Prozesse und funktionale Anforderungen, die man halt so hat. Sprich, möchte ich, dass das Monitoring eher selbst Sachen discovert oder habe ich eine CMDB und das Monitoring soll prüfen, dass die CMDB auch der Wahrheit entspricht? Welche Agenten setze ich ein? Brauche ich Agenten? Kann ich Agenten nutzen? Habe ich Switches, die zum Beispiel nur SNMP können? Dann bin ich an der Stelle so ein Stück weit eingeschränkt. Es sei denn, es ist sowas wie ein Unify, wo ich einfach nur den Controller ansprechen kann und der Controller sammelt alles für mich ein. Das muss man sich einmal vorher überlegen. Und man legt eben oder sollte auch einmal die Schwellwerte festlegen. Also wenn man jetzt sagt, ich will bei RAM zu 80% voll schon mal einen Alarm haben oder Disk zu 80% voll, das lässt sich tatsächlich relativ generisch festlegen. Oder auch Netzwerkkarte hat mehr als 30% Traffic über 15 Minuten. 30% hört sich erstmal nicht viel an. Taucht in meiner Infrastruktur aber tatsächlich so gut wie nie auf. Oder wenn, dann weist es tatsächlich auf ein Problem hin. Das muss man dann gucken. Kann bei euch sein, dass es anders ist. Muss man einfach über die Zeit so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Und man sollte sich dann auch überlegt haben, wenn jetzt das Monitoring in Ressourcenengpass bei einer VM meldet, beispielsweise RAM zu 80% voll, wie reagiere ich dann? Will ich dann im Monitoring permanent nachpflegen, ja, die eine VM, da ist aber auch 90% okay und bei dieser anderen VM will ich es schon bei 70% wissen? Oder passt man einfach die Ressourcen der VM quasi so an, dass die Schwellwerte, wenn sie gerissen werden, dann halt auch wirklich ein Problem sind und dass die VM im Normalfall unter den Schwellwerten bleibt? Ich präferiere es meistens so, dass ich dann die VM anpasse, weil dann brauche ich im Monitoring, ist die Konfiguration einfach nicht so aufwendig, sondern ich kann im Monitoring einen generischen Schwellwert festhalten und der passt dann einfach. Genau. Dann gibt es das Thema Schwellwerte, weil nicht jeder Alarm ist immer gleich schlimm. Heißt, wenn jetzt RAM zu 80% voll ist, ist das nicht so schlimm, wie wenn es zu 95% voll ist. Weil bei 80% hat man halt einfach noch ein bisschen Luft. Bei 95% wird es langsam knapp. Und um eben vor die Lage zu kommen, wäre es halt ganz nett, wenn das Monitoring-System uns schon sagt, ey, du hast noch einen Moment, aber guck da mal. Also wenn man die Warnung einfach ein Stück weit vorher kriegt. Das können eigentlich alle Monitoring-Systeme und nennen das meistens Severity. Nagios bietet da zum Beispiel einfach drei Stück an, nämlich okay, warning critical. Savix ist ein bisschen kreativer, bietet okay, info, warning, average, high und disaster an. Ja, ich habe auch erstmal ein bisschen gestaunt. OpenNMS lässt das okay weg und sagt info, warning, minor, major, critical. Und Prometheus sagt einfach gar nichts, baut euch ein Label, wie ihr wollt. Jetzt ist die Frage, ich war tatsächlich mal in der Situation, fast alle dieser Systeme parallel zu haben. Was nimmt man denn jetzt für was und wie macht man aus diesem ganzen Chaos irgendwie was Einheitliches? Dann kommt auch noch das Thema dazu, nicht jeder Alarm ist gleich schlimm, egal wo er passiert. Also wenn jetzt das RAM zu 80% voll ist auf dem Laptop vom Praktikanten, ist es vielleicht nicht so dramatisch, wie wenn es im Produktivsystem passiert. Aber auch wenn im Produktivsystem ein Server down ist, muss das nicht per se schlimm sein, weil wenn das einer von fünf ist, ist es jetzt nicht so ein Problem. Wenn es der eine ist, ist blöd. Und Auch das muss man irgendwie in dem System halt abgebildet kriegen. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Was mir an der Stelle geholfen hat, war, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe eine Definition geschrieben, was für mich die einzelnen Schweregrade für eine Bedeutung haben. Und ich habe mir dann so drei Leitfragen geschnappt und habe gesagt, okay, die erste Frage ist, ist es kaputt, ja oder nein? Wenn es nicht kaputt ist, geht es bald kaputt. Und drittens, merken das die Kunden? Dann habe ich mich von Zabbix so ein bisschen inspirieren lassen und habe mir da im Prinzip so eine Tabelle gebaut. Ganz unten, also DEFCON 6 quasi, alles ist okay. Das kommt immer dann, wenn ein Alarm da war und dann wieder weg ist. Info bedeutet, es ist irgendwas passiert, wovon ich prinzipiell es nett finde, wenn ich das einfach weiß. Aber es heißt erstmal nicht, dass irgendwas kaputt ist, sondern es ist halt einfach irgendwas passiert. Warnung bedeutet, irgendwas geht bald kaputt und dann sind keine Kunden betroffen, die merken das erstmal nicht. Fehler bedeutet, das, wovor ich dich gerade gewarnt habe, ist jetzt kaputt gegangen. Kunden merken es aber immer noch nicht. Und kritisch und Desaster ist einfach das Gleiche nochmal, nur mit Kundenimpact. Das heißt, kritisch sagt, irgendwas ist da dabei kaputt zu gehen, aber wenn es dann kaputt geht, merken das auch die Kunden. Und Desaster heißt, ja, jetzt ist es soweit, es ist kaputt und die Kunden merken es und können nicht arbeiten. Genau. Das Ganze habe ich dann kombiniert mit so ein paar Regeln. Wir hatten eine Dev- und eine Staging-Umgebung auch und ich wollte sehen, beziehungsweise ich wollte es halt so haben, dass auch Dev und Staging Alarme von der Severity kritisch oder Disaster erzeugen können. A, macht es mir die Config einfacher, weil ich dann einfach dasselbe Template auf alle Systeme ausrollen kann. Und B, sehe ich dann halt auch, wann denn der Alarm in Prod wirklich kommt. Und ich habe dann dem Rufbereitschaftsalarm Gizmo beigebracht, dass es Alarme in Disaster und kritisch, wenn die nicht aus Prod kommen, so behandelt, als wäre es Warnung oder Fehler. Da muss man sich dann ein bisschen was einfallen lassen. Also ich hatte das, glaube ich, damals alles in einem Python-Skript drin. Heutzutage macht es Node-RED. Muss man sich einfach irgendwie was bauen, was das in irgendeiner Form kann. Ja, und dann gibt es noch den Punkt, es gibt manchmal Alarme, bei denen man als Techie nicht unmittelbar handlungsbefugt ist. Und die oberen Schwellwerte, die beinhalten für mich immer eine gewisse Dringlichkeit. Also das heißt für mich, ey, da ist was kaputt, du musst gucken und was machen, und zwar jetzt. Und wenn ich dann vorher aber erst noch einen fragen muss, weil das dann mehr Geld kostet und das muss erst freigegeben werden oder sonst irgendwas, oder da muss einer einen anschreiben und sagt, ja, hier räumt er mal auf und so, dass wieder ein bisschen Platz freikommt, dann bin ich nicht unmittelbar handlungsfähig. Und dann habe ich keine Kontrolle über die Timeline, in der ich das Ganze angehen will. Und deswegen bin ich da heutzutage tatsächlich relativ radikal und betrachte das als Info. Hat sich inzwischen bewährt, muss ich sagen. Und was interessant ist, wenn man das macht, dann passiert erstmal etwas, das fühlt sich erstmal komisch an. Weil man fängt dann nämlich an und nimmt so die Standardalarme, wo man so sagen würde, ja 80% Warnung, 92% Critical. Nee. Die werden dann erstmal runtergenervt. Weil man geht dann so die Config durch und denkt sich so diese ganzen Sachen, du bist nicht kritisch, du bist nicht kritisch, du bist nicht kritisch, du bist Info. Und das fühlt sich dann sehr merkwürdig an, dass man anhand seiner Definition eigentlich nichts mehr als kritisch betrachten kann. Und dann fragt man sich irgendwie so, okay, was ist denn dann eigentlich kritisch, wenn ich jetzt alles irgendwie nur noch als Fehler betrachten soll? Das ist irgendwie komisch. Wenn man das aber macht, gibt es dann wie so ein emergentes Verhalten. Also man fängt dann quasi an und betrachtet alles, was irgendwie so technische Parameter und Systeme und so weiter ist, betrachtet man dann separat von dem, was eigentlich der Dienst ist, den der Kunde sieht. Weil ein Problem ist ja nicht gleich ein Ausfall, sondern ein Problem wird dadurch zum Ausfall, dass es dafür sorgt, dass der Kunde seinen Dienst nicht mehr nutzen kann. Das heißt, es ist hilfreich, wenn man diesen Umstand, ob der Kunde den Dienst noch nutzen kann, ja oder nein, wenn man den im Monitoring abgebildet kriegt. Und die meisten Alarme heutzutage, die bei mir eben Desaster oder kritisch auslösen können, sind Alarme, die irgendwie auf der Dienstebene angesiedelt sind. Und wenn man jetzt sagt, VM-Cluster ausgefallen, dann sagt einem das jetzt erstmal nichts. Ist das jetzt ein Proximus-Cluster? Ist das ein VMware-Cluster? Sind das 3 Hosts? Sind das 5 Hosts? Sind das 80 Hosts? Keine Ahnung. Weiß man erstmal nicht. Ist aber auch für den Kunden nicht so interessant. Den Kunden interessiert nicht, wie groß euer Cluster ist. Den Kunden interessiert, ob er auf seine VM draufkommt. Und das kann das Monitoring-System, wenn man die Alarme so aufbaut, dann tatsächlich abbilden und ist dadurch dann später auch in der Lage, deutlicher und zielgerichteter auch zu alarmieren. Deswegen diese Definition der Severities einmal sauber aufzustrukturieren und aufzuschreiben, das hat mir extrem weitergeholfen und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Also wenn ihr euch eine Sache von hier heute mitnehmt, dann sollte es das sein. Genau, ich baue mir dann auch meistens so ein Alarmpanel. Da habe ich hier einmal an der Seite die ganzen Alarme gerade stehen, die gerade anstehen in irgendeiner Form. Und hier als Zeile quasi den Host. Das ist insofern ganz nett, wenn man die Alarme geeignet formuliert, sage ich jetzt einfach mal, dass man eben sieht, wenn man jetzt hier einen Fehler hat, OS ist down, wen betrifft das alles? Okay, gerade nur den Meshping Pi 3. Und in der Spalte sieht man halt, welche Alarme bei diesem Host jetzt gerade anstehen. Okay, also einmal der Service Meshping ist down und einmal OS ist down. Das ist ganz übersichtlich. Ich baue es mir meistens dann tatsächlich nochmal in HTML selber. Ich habe es jetzt hier einmal mit Grafana gemacht. Ich zeige hier auch mal kurz die Config, also hier unten das Thema Gruppierung zu Matrix. Das ist da der Schlüssel da dabei. Das finde ich immer ganz hilfreich. Das habe ich immer auf irgendeinem Monitor offen, wo auch nichts anderes drüber liegt. Und da sieht man auf einen Blick einmal alles, was jetzt gerade los ist. Und wo wir ja aber eigentlich hinwollen, ist ja das Thema Benachrichtigung. Jetzt ist so die Frage, wie geht man das Thema an? Naja, was man machen kann oder so, dass das Einfachste sozusagen ist, ja, schickt mir halt eine E-Mail. Und dann kommt sofort die Gegenfrage, ja, was ist, wenn du mal im Urlaub bist? Und wenn ich dann sage, ja gut, dann schicke ich es halt dem Klaus und dem Dieter auch noch. Dann bin ich mal im Urlaub, komme wieder zurück. Klaus und Dieter haben die Alarme nicht gesehen und dann fragt man sie, warum? Und dann heißt es, ach das, ja, da kommt so viel. Ich habe da eine Outlook-Regel, die sortiert das weg. Gut. Das heißt, mit dem Ansatz kommt man halt nicht so richtig weit. Weil man kann dann jetzt natürlich sagen, wie unverantwortlich sind denn Klaus und Dieter, aber das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Herangehensweise, sondern aus meiner Sicht haben nicht Klaus und Dieter die Aufgabe, die Benachrichtigung mitzukriegen, sondern die Benachrichtigung hat die Aufgabe, die zwei Jungs zu erreichen. Und das hat sie jetzt auf die Art nicht so richtig geschafft. Und selbst wenn, ihr kennt die Abkürzung Team, toll, ein anderer macht's. Jeder, der die Nachricht sieht, denkt sich dann, ja, da müsste sich echt mal irgendeiner drum kümmern. Und am Ende macht's keiner. Also E-Mail, schwierig. Was man machen kann, ist ein geteiltes Postfach, also ein Funktionspostfach oder so, auf das mehrere Leute Zugriff haben. Das verringert dann insofern das Spam-Problem, dass die Leute das nicht in ihrem persönlichen Postfach haben und es dann aus ihrem persönlichen Posteingang irgendwie wegfiltern müssen. Sondern derjenige, der halt gerade weiß, er ist jetzt heute derjenige, der dafür gerade eben dran ist, hat dafür halt noch ein Auge mit auf das Postfach. Hat den Vorteil, so ziemlich jedes Zielsystem, ob das jetzt eine Netzersatzanlage ist, eine USV oder irgendein Server, ein Cronjob, irgendwas, die können eigentlich alle irgendwie E-Mail. Das heißt, auf die Art kriegt man halt relativ gut Informationen aus Systemen raus, auch wenn die das sonst nicht so gut können. Also meine Netzersatzanlage hat deutlich früher E-Mail geschickt, als ich wusste, wie ich mit ihr über Modbus TCP reden kann. Das kann ich heutzutage, aber das erste anderthalbe Jahr habe ich das Ding über E-Mail gemonitort, weil auf jeden Fall, was mir da geholfen hat, ist, ich habe das Postfach selber, wo die Mails reingelaufen sind, wieder ins Monitoring aufgenommen, über den Prometheus IMAP-Exporter. Habe dem gesagt, du loggst dich da ein und wenn da irgendwo ungelesene E-Mails drin sind, dann will ich das wissen. Das war cool. Das hilft. Genau. Andere Methode, Benachrichtigung zu schicken, ist per Chat. Das ist tatsächlich deutlich besser als E-Mail, weil zum einen man hat dieses Spam-Problem nicht, wenn man es in irgendeinen Channel schreibt, in dem das ganze Team eh drin ist. Zum anderen, man hat die Leute deutlich direkter erreicht, wenn man es an einen Channel schreibt, in dem das Team eh drin ist. Also das haben die Leute eh offen und sehen den Alarm sofort. Und meistens geht es dann auch sofort, ja, ich kümmere mich, oh Scheiße, ich muss gucken und so weiter. Also man hat dann sehr schnell auch diese Abstimmung im Team, die man ja eigentlich haben will. Und kriegt dann auch mit, kümmert sich jemand drum, kümmert sich keiner drum, wie sieht es gerade aus. Bei modernen Chatsystemen ist das eigentlich auch kein Thema, weil die alle Webhooks anbieten können. Die kann man im Monitoring einfach ansprechen. Das ist ein Post-Request und dann steht da eine Nachricht drin. Genau, man kann auch unterschiedliche Channels dann nutzen, pro Team, pro Severity, wie auch immer. Also da kann man sehr kreativ werden. Nachteil, wenn in dem Channel eine Menge los ist, dann geht so eine Nachricht halt auch schnell mal unter. Und wer schon mal in so einem Chatsystem 3 Monate später nach irgendeiner Nachricht gesucht hat, der weiß, das ist so semi. Also Nachvollziehbarkeit ist da so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten eine schöne Option. Dann kann man natürlich sagen, hey, wir haben noch ein Ticketsystem, schick doch die Mail einfach dahin. Ja, okay, nachvollziehbar ist es dann. Man hat dann Queues und Zuweisungen und so weiter und kann es auch meistens ganz gut durchsuchen. Nur gibt es ja Systeme, die dann alle 5 Minuten eine Mail hinterher schicken. Oder eine Netzwerksatzanlage alle 2 Minuten. Wenn dann alle 2 Minuten ein neues Ticket aufgeht und irgendeiner manuell diese ganze Ticketflut dann wieder zusammenmergen muss oder aufräumen muss, ja, viel Spaß. Also da hat man dann nicht unbedingt wirklich was gewonnen.
Das Problem ist gelöst.
Mail abgeschaltet.
Nee, normale Ticketsysteme können das dann zuordnen.
Gut, dann betreibe ich leider ein unnormales Ticketsystem. Aber der Kommentar war, normale Ticketsysteme können das zuordnen. Ich habe leider noch ein unnormales Ticketsystem. Ich habe es so gemacht, ich prüfe einfach mit einem, oder ich empfange die Alarme mit einem Skript. Prometheus kann ja auch Webhooks schicken, der Alert Manager. Und ich gucke dann, ob es im Ticketsystem dazu ein offenes Ticket gibt. Wenn ja, füge ich die Meldung entweder dort an und mache gar nichts, wenn es zu häufig kommt. Falls ein passendes Ticket in den letzten 3 Tagen geschlossen wurde, mache ich ein Reopen auf dieses Ticket, weil dann wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass es das Problem schon mal gab, daran jemand gearbeitet hat, hat es versucht zu lösen. Es sah auch erstmal so aus, als wäre es gelöst. Und dann am anderen Tag ist es wieder passiert. Und dann ist es cool, wenn das Ticket wieder aufgeht und derjenige, der das letzte Mal schon dran war, dann an der Stelle quasi einfach weitermachen kann und man später das Ganze einfach einmal nachvollziehen kann und eben sieht, okay, erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch, aha, da hat es geklappt. Das ist ganz hilfreich. Ja, und ansonsten, wenn eben weder ein Ticket offen ist, noch eins gefunden wurde in den letzten 3 Tagen, was man wieder aufmachen kann, dann erstelle ich halt ein neues Ticket. Genau, und das funktioniert eigentlich recht gut. Wichtig dabei ist, dass man ein System nutzt, auf das alle Zugriff haben. Wenn man dann wieder anfängt mit so Sachen wie, ja, das müsste ich jetzt eigentlich dem Klaus zuweisen, aber der hat keine Lizenz für dieses Ticketsystem, ist dann auch irgendwie nicht so schön. Das macht dann einfach wieder, erzeugt wieder Reibungspunkte in der Arbeit, die man eigentlich nicht haben will. Genau. Und was mir an der Stelle wichtig ist, Monitoring-Tickets, wenn ich die aus dem Monitoring erzeuge, nicht automatisch schließen. Also selbst wenn der Alarm wieder grün ist, bleibt das Ticket trotzdem offen, weil ein Alarm immer auf die eine oder andere Weise mir sagt, irgendwas passt da nicht, da sollte noch mal jemand gucken. Entweder ist es einfach ein valider Alarm und es gibt ein Problem und es muss behoben werden. Dann ist klar, dass da ein Mensch gucken muss. Oder es war ein Fehlalarm. Dann muss man zumindest prüfen, ob im Monitoring die Erkennung angepasst werden muss. Weil oft gibt es so Situationen, dass man irgendwas hat, was immer mal wieder passiert. Sei es jetzt zum Beispiel ein Alarm, Server ist down, ja, der macht gerade Updates. Dann macht es einfach Sinn, den Alarm, Server ist down, zu nerven auf Info. Und das Problem ist dann nicht, dass der Server mal eine Minute down ist, weil man ja hoffentlich dann irgendwie dafür gesorgt hat, wenn man das regelmäßig macht, dass man noch einen zweiten Server daneben stehen hat oder dass man das zu einem bestimmten Zeitfenster macht oder so. Das Problem entsteht ja erst dann, wenn der Server nach dem Update nicht mehr wiederkommt. Das heißt, Server down für 2 Minuten, kein Problem. Server down für eine Viertelstunde, müsste man vielleicht Alarm senden. Und das muss dann jemand im Monitoring anpassen. Und das kann eben eine Reaktion auf das Ticket sein. Genauso, wenn eine Sache immer wieder passiert und man hat ein Skript, was dann irgendwie anspringt und das fixt, dann muss das Monitoring eben so lange warten, bis das Skript eine Chance hatte, seinen Fix auch umzusetzen, bevor es den Alarm raussendet. Und dann ist es eben hilfreich, wenn das Skript mal auf die Füße gefallen ist und das Monitoring dann eben nach einer Viertelstunde sagt, ist immer noch, dass dann Alarm kommt und sagt, hier, da muss man jemand gucken. Auf jeden Fall, in allen Fällen, wenn da so ein Ticket entstanden ist, sollte irgendjemand zumindest nachgucken, was da los ist. Und deswegen lasse ich die Tickets immer offen. Und am Ende des Tages Alarme, die am Wochenende aufgetreten sind oder nachts oder so, die sollen ja dann am nächsten Arbeitstag dann irgendwann auch mal auffallen und bearbeitet werden. Deswegen über die Tickets passiert das einfach implizit. Genau. Und ich hatte vorhin das erwähnt mit der Severity-Definition. Wenn man die so hat, dass man diese ist es für einen Kunden relevant, ja oder nein Sache gut umgesetzt kriegt, dann lässt sich relativ easy und gut strukturiert, sage ich mal, anhand dieser Severity-Definition festlegen, welche Art von Benachrichtigung will ich denn bei welcher Severity rausschicken. Das heißt, man kann dann zum Beispiel sagen, ich lasse einfach auf meinem Dashboard immer alles anzeigen. Info geht aber über das Dashboard gar nicht raus, weil ich will damit eigentlich niemanden nerven, weil sowas wie, dass die Tür offen ist im RZ, das will ich schon wissen, wenn da normalerweise keiner vor Ort ist. Aber eine Tür hat das so an sich, dass sie manchmal offen ist. Deswegen braucht da jetzt auch kein Alarm rausgeschickt werden. Bei Warnung und Fehler sieht es dann anders aus. Da kann man dann schon mal im Chat und im Ticketsystem ein bisschen Alarm machen, aber braucht noch keine Rufbereitschaft nachts rausbimmeln. Aber bei kritisch und Desaster, wenn dann am anderen Morgen die Kunden nicht arbeiten können, dann macht es Sinn, wenn wir den dann doch mal anrufen, auch wenn es nachts um 4 ist. Ja. Und dann kommt jetzt auch so langsam schon so ein bisschen das heiße Thema Rufbereitschaft zum Tragen. Wenn man das Wort hört, freut man sich direkt auf eins der beiden folgenden Gespräche. Kurze Hand hoch, wer war noch nie in einem dieser beiden Gespräche involviert als einer der beiden Parteien? Egal. Also gibt halt häufig die Situation, das Handy terrorisiert einen und lässt einen nicht mehr in Ruhe, dabei ist eigentlich gar nichts. Oder man kriegt halt eine Nachricht, die man nicht versteht, wo man nicht weiß, was will mir das sagen. Reagiert dann entweder nicht oder guckt nicht an der richtigen Stelle nach oder so. Kriegt das Problem nicht behoben und hat dann am anderen Morgen irgendwie interessante Diskussionen. Und beides ist für mich dann nett, oder an beiden Stellen würde ich jetzt nicht die Schuld beim Responder suchen, weil der hat getan, was er konnte, sondern das System hat da einfach ihn in eine Situation gebracht, die nicht gut zu handeln war. Und da ist die Frage, wie kriegt man das besser hin? Zum einen, Formulierungen, wie sind die Meldungen formuliert? Das macht einen riesen Unterschied. Stellt euch vor, es ist nachts um 4, ihr seid gerade am Schlafen, ihr seid gerade ganz weit weg, euer Handy klingelt und sagt dann irgendwie eine dieser drei Sachen. Also Festplatte slash opt auf full nix, null bla bla ist bei 80%, das sagt keinem irgendwas. Also das kann ein Produktivsystem sein, das kann ein Testsystem sein, MX klingt irgendwie nach Mail-Server, ja full, vielleicht noch fuller. Aber ist das, welcher ist das jetzt? Was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung. Muss ich überhaupt was machen? Weil 80% klingt nach, ich habe noch viel Zeit. Was willst du von mir? Die Nachricht Nummer 2. Ich wünschte, ich hätte sie erfunden. Ich habe sie nur nicht nachts in der Rufbereitschaft bekommen, aber ich habe sie so ähnlich mal bekommen. Also wenn man die nachts in der Rufbereitschaft bekommt und muss anschließend nicht dem Chef erklären, warum das Firmenhandy kaputt ist, dann hat derjenige meinen größten Respekt. Und naja, die Nummer 3, Maildienstregion Fulda hat eine Störung. Okay, wenn ich das nachts sehe auf meinem Handy, das lässt eigentlich keine Fragen offen. Dienst ist kaputt, also irgendwie Kunden merken es, es hat eine Störung, also es ist kaputt. Okay, ich stehe mal auf und guck mal nach. Deswegen, wenn man eine Nachricht irgendwie rausschickt auf die Rufbereitschaft, die hat noch nicht die Aufgabe, denjenigen wirklich mit einem kompletten Bild zu informieren, was jetzt gerade Sache ist. Die hat erstmal die Aufgabe, ihn so generell einzuordnen, von wegen, hier, du musst da mal gucken und guck mal bitte nach Folgendem. Dass der, während er seinen Rechner hochfährt, sich schon mal überlegen kann, okay, wo logge ich mich denn ein, wo gucke ich denn mal nach? Genau. Das heißt, wenn man die Meldung so kriegt, man sieht sofort, welcher Dienst betroffen ist. Man sieht, es ist down. Mach was. Aber die Details kriegt man erstmal noch nicht, die kommen dann später. Was aber wichtig ist, wenn man so eine Nachricht rausschickt und eine Rufbereitschaft aus dem Bett holt, dann muss das Ding auch wirklich down sein. wenn der sich dann einloggt und schickt mit seinem Outlook eine E-Mail und die kommt an, schlecht. Weil das passiert dreimal. Dann macht er entweder das Handy aus oder tritt aus der Rufbereitschaft aus oder beides. Also nicht gut. Wenn man so eine Nachricht rausschickt, dann muss die Kacke am Dampfen sein, um es auf Deutsch zu sagen. Ein gutes Beispiel, so wo ich mich immer freue, wenn es so läuft, Handy klingelt und sagt, Maildienst Region Fulda hat eine Störung. Ich stehe auf, gucke mir das Ganze an und das Dashboard begrüßt mich etwa so. Dann sehe ich, okay, Maildienst Region Fulda hat eine Störung. Ja, deswegen hast du mich rausgeklingelt, macht Sinn. Maildienst Region Fulda hat seine Redundanz verloren. Sprich, wir haben drei Mail-Server, die sind alle drei irgendwie tot. Okay. Und es gibt keinen vierten, weil sonst würde die Meldung nicht kommen. Macht auch Sinn, weil wenn die Redundanz noch da wäre, wäre der Service auch nicht da. Und dann kann ich hier unten mal gucken, okay, was ist denn eigentlich? Also von meinen anscheinend drei Mail-Servern habe ich irgendwie zwei verloren, die sind tot. Und beim dritten ist die Platte voll. Okay. Also da ist was. Und es war gut, dass ich rausgeklingelt worden bin, weil morgen früh hätten die Kunden wahrscheinlich das bemerkt und wären jetzt nicht so besonders glücklich gewesen. Wichtig an der Stelle, hier unten diese drei Meldungen, keine von denen einzeln wäre in der Lage gewesen, eine Rufbereitschaft rauszuklingeln. Weil dass ein Server tot ist, heißt nicht, dass der Dienst nicht geht. Wenn es noch zwei andere gibt, die übernehmen, habe ich kein Problem, brauche ich keine Rufbereitschaft wecken, das kann warten bis morgen. Wenn irgendwo eine Platte vorläuft, selbes Thema. Ich brauche damit nicht sofort die Rufbereitschaft behelligen, sondern das kann warten bis morgen früh und dann kümmert sich jemand drum. Wenn es aber eben so aussieht, dass die Kunden betroffen sind, was dann hier oben durch diese Severity deutlich wird, dann kann ich auch der Rufbereitschaft mal Bescheid sagen und dann kümmern die sich auch drum. Was macht die Zeit? Die Zeit geht gut. Genau. Da gibt es jetzt so ein bisschen die Komplexität, dass ja Dienste aus ganz verschiedensten Gründen ausfallen können. Also eine E-Mail kann aus einer Million Gründen nicht gehen. Der Joke ist ja, it's always DNS. Stimmt schon, es ist auch, kann auch gut DNS sein, aber halt nicht nur. Es kann halt auch beim Spam-Server was sein, beim Spam-Filter was sein, es kann beim Mail-Server was sein, es kann auf der anderen Seite Richtung Web-Interface, kann der Load-Balancer ein Problem haben, Zertifikat abgelaufen, Platte vor der CPU, kann alles Mögliche sein. Oder wer erinnert sich noch an hier FRA 2 vorletztes Jahr, wo da in Frankfurt das eine Rechenzentrum down war? Ich glaube, da hatte halt Deutschland kein Internet, da kann man dann auch als Rufbereitschaft nicht mehr viel machen, aber das sind alles so Gründe, weshalb eben so ein E-Mail-Dienst ausfallen kann. Und ich hatte ja gerade gesagt, wenn ich eine Rufbereitschaft rausbimmel, dann muss was sein. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn aus allen diesen Haufen Dingen irgendwie raus, ob wirklich was ist? Gibt es so eine Lösung, die da oft genannt wird und die für mich nicht gut funktioniert, das ist Business Service Monitoring oder auch Event-Korrelation bei manchen Systemen genannt. Bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan von. Die Idee ist, man nimmt für diesen ganzen Kram, baut man sich einzelne Checks, die das alles prüfen, fasst die in einer Baumstruktur oder so zusammen und in der Theorie leitet dann das Monitoring aus den einzelnen Checks den Zustand des Dienstes als Ganzes ab und kann mir dann sagen, funktioniert der gerade ja oder nein. In der Praxis gestaltet sich das dann meistens so, der Dienst stirbt dann halt wegen irgendwas, was ich da nicht erfasst habe. Das heißt, Business Service Monitor ist glücklich, aber Dienst ist down. Oder umgekehrt, der BSM ist halt nicht so hundertprozentig korrekt konfiguriert und alertet wegen irgendwas, was für den Dienst eigentlich gar nicht so relevant ist. Sprich, Slash ist auf dem Mail-Server vollgelaufen, aber der Postfix hat unter Wasbool eine eigene Partition. Dann kann der trotzdem noch mailen, auch wenn Slash voll ist. Und wenn das dann der Business Service Monitor dann trotzdem für ein Problem hält und die Rufbereitschaft rausbimmelt und die dann mit ihrem Outlook eine E-Mail schickt, sind die nicht glücklich, weil das geht. Also lass mich schlafen. Das passiert dreimal, dann macht der Responder eben das Handy aus. Und damit hat er aus meiner Sicht dann auch recht, wenn er das macht. Und man kann dann natürlich sagen, ja, dann ist dein BSM ja scheiße konfiguriert, aber das liegt dann nicht am BSM. Ja, das ist so. Das hilft mir aber nachts um vier genau gar nichts. Wenn mein scheiß Handy mich nicht in Ruhe lässt, weil irgendwo eine Platte vorläuft und das im BSM halt nun mal reinkonfiguriert ist, dann terrorisiert es mich jetzt gerade. Das ist dann blöd. Was aus meiner Erfahrung besser funktioniert, ist, wenn man End-to-End-Monitoring nutzt. Das heißt, die Idee ist, ich setze das Monitoring-System so auf, dass es den Dienst genauso nutzt, wie ein Benutzer das machen würde. Sprich, bei einem Mail-Server zum Beispiel, Ich habe einen Cronjob, der schickt alle 5 Minuten eine E-Mail rein, stur alle 5 Minuten. Und auf der anderen Seite habe ich ein Python-Skript, das connectet auf die entsprechende auf das entsprechende IMAP-Postfach und guckt, wie alt ist denn die letzte Mail, die da drin liegt. Dann sollte die ja im Normalfall nicht älter sein als 5 Minuten, wenn unser Cronjob noch läuft. Das heißt, ich gebe dem dann Ganzen einfach mal ein bisschen Zeit, warte vielleicht mal 20 Minuten oder so, einfach damit auch ein Fehler, der jetzt nur temporär ist, sich auch wieder berappeln kann. Aber wenn die Mail halt älter ist als 20 Minuten, dann schicke ich dann doch mal einen Alarm aus. Hat den Vorteil, ich habe implizit alle Fehlerquellen erfasst, die dazu führen, dass diese Mail nicht ankommt. Egal, ob das jetzt DNS ist oder Netzwerk oder Virtualisierung oder sonst was. Die Mail ist entweder da oder nicht da und das kann ich ziemlich gut messen. Und wenn der Alarm kommt und ich den als Responder auf meinem Handy habe, dann kann ich mich eben darauf verlassen, da ist wirklich was. Weil wir das auf eine Art und Weise messen, die halt nur anschlägt, wenn wirklich was ist. Und gerade in Zeiten von ChatGPT ist es relativ easy zu implementieren. Genau, und die Details darüber, was denn jetzt im Hintergrund tatsächlich passiert ist, wo jetzt vielleicht eine Platte voll ist oder ein Server down oder sowas, das liefert dann nicht der End-to-End-Monitor, der sagt nur, da ist was und es ist schlimm. Und die anderen Alarme, die dann noch dazukommen, die sagen mir dann eben im genaueren Detail, was denn gerade wirklich ist. Das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Das heißt, die Rufbereitschaft betreibe ich heutzutage eigentlich nur noch mit End-to-End-Alarmen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Nichts von dem, was ich jetzt hier sage, sind wirklich harte Gesetze, sondern das sind mehr so Erfahrungswerte und Richtlinien. Aber Rufbereitschaftsalarme kommen für mich eigentlich immer aus einem End-to-End-Alarm und selten aus irgendwie sowas wie einem Business Service oder irgendeinem Messwert, den ich auf irgendeinem Server habe, weil das ist mir persönlich nicht verlässlich genug. Ja, und wie gesagt, auch Dev und Staging dürfen Desaster- und Kritisch-Alarme erzeugen, aber die filter ich Richtung Rufbereitschaft eben raus. Das heißt, die machen niemanden wach. Ja, das wäre so einmal die Zusammenfassung, sprich Schritt 1, sich einmal grundsätzlich Gedanken machen, was man vorhat und wo man hin will. Dann Schritt 2, eben Bedeutung der Schweregrade definieren. Das macht sehr viel Sinn, weil der Rest leitet sich dann daraus so ein Stück weit ab. Wie will ich mit Fehlalarmen umgehen, muss man sich überlegen. Dann kann man sich überlegen, wie will ich benachrichtigen und wie steuere ich das je nach den Schweregraden. Formulierungen der Alarmmeldungen schärfen, das ist für mich ganz wichtig, dass die einfach unmissverständlich sind und nicht mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Besonders nachts um 4. Die man nachts um 4 verstehen muss, da muss man sich da echt Gedanken machen. Ja, und eben End-to-End-Monitoring nutzen. Genau. Und dann kann ich eigentlich nur mit den Worten schließen vom Google SRE-Team: May the queries flow and the pages be silent. Vielen Dank.
Ja, hallo, danke für den schönen Vortrag. Wie bekomme ich denn mit, ob mein Monitoring-System down ist?
Das geht relativ gut. Das geht relativ gut sogar. Ich mache das so, ich habe 2. Und die schicken sich regelmäßig einen HTTP-Request. Also die fragen sich nicht gegenseitig ab, sondern die warten darauf, dass der andere sich meldet. Und die sagen sich, alle Minute sagen die sich, hallo, bin noch da, bin noch da, bin noch da, bin noch da. Und wenn das irgendwann mal aufhört, macht das andere einen ziemlich großen Alarm. Hat den Vorteil, ich bin wieder davon unabhängig, warum ist die andere Kiste jetzt weg? Sieht die nur so aus, als würde sie noch gehen, sondern die muss sich wirklich aktiv melden, wenn sie das nicht mehr tut, Alarm.
Hallo, Dankeschön für den Vortrag. Was für ein Ticketsystem setzt ihr ein?
Aktuell noch OTRS, aber da wollen wir so ein Stück weit wegfahren.
Ja, mein Name ist Guido Schmidt, vielen Dank für den Vortrag, auch von mir. Eine Frage, Sie hatten hier gesagt, ja, es geht bald etwas kaputt. Wie stellt man das fest? Also das stelle ich mir von den genannten Punkten am schwierigsten vor.
Ja, das ist so ein bisschen eine Definitionsfrage. Also bei dem Level Warning, sage ich mal, geht das relativ einfach, indem man halt sagt, naja, Platte zu 80% voll, dann schicke ich halt mal eine Warnung. Auf dem Level, wo man dann oben ist bei Critical und Disaster, zum Beispiel VM-Cluster hat seine Redundanz verloren, da muss man dann mal ein bisschen gucken. Also viele Dienste, die ich betreibe, haben wir in irgendeiner Form redundant aufgebaut. Das heißt, ein Server kann ausfallen, das beeinträchtigt den Dienst noch nicht, aber wenn das nochmal passiert, dann beeinträchtigt es den Dienst. Und das ist so die Definition, die ich dafür meistens nutze. Das heißt, wenn der Cluster jetzt an dem Punkt angekommen ist, dass ein weiterer Fehler zu einem Ausfall führt, dann würde ich den Critical Alert raussenden. Wie man das misst, kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Bei einem vSphere-Cluster oder Proxmox-Cluster würde ich beispielsweise über die API gehen. Bei anderen Systemen muss man dann in der Situation schauen.
Da wollte ich noch anmerken, du hast ja bei Festplatten, hast du ja so Smart-Werte, da kann man ja dann sehen, ob die Festplatte vielleicht irgendwann mal kaputt geht. Oder beim Netzwerk kann man prüfen, sind da sehr viele CRC-Fehler, dann ist vielleicht was mit dem Kabel kaputt. Und alle, die Rufbereitschaft machen, schaut freitags um 16 Uhr nochmal ins Dashboard, weil dann sieht man ja dann Festplatte 80% voll, um 21 Uhr ist sie zu 90% voll und dann kommt um 4 Uhr der Anruf und das könnte man oft verhindern. Und super geiler Vortrag. Wenn man da tagsüber ein gutes Team hat, dann hat man hoffentlich nachts kaum Einsätze.
Ja, vielen Dank. Kann ich mich nur anschließen.
Ja, ich hätte nochmal eine Frage zu dem End-to-End-Monitoring. Das war jetzt an dem Beispiel von dem E-Mail-Service dargestellt. Und ist ja auch relativ klar, dass das dann ganz gut funktioniert, wenn die Meldung mal da ist. Aber in der Regel will ich ja vielleicht sogar schon reagieren, also bevor das Feuer ausbricht. Und das ist ja dann relativ schwierig, weil ich sehe an dem End-to-End-Monitoring nicht alle E-Mail-Server, da wird es jetzt gleich ein Problem geben. Solange der dritte Host noch nicht ausgefallen ist oder bei dem die Festplatte vollgelaufen ist, würdet ihr dann sozusagen an die Responder zusätzlich noch andere Meldungen schicken oder nur das Ergebnis aus dem End-to-End-Monitoring?
Ich würde... Die Frage kann man mit sehr viel Tiefgang beantworten. Also erstmal würde ich tatsächlich darauf verzichten, da eine Nachricht rauszuschicken, weil... Ja, wenn ich weiß, der Service ist ausgefallen, dann kann man sich im Nachhinein ärgern, warum habe ich keine Benachrichtigung bekommen, okay. Dann hat man aber auch gesehen, was dazu geführt hat, dass der Service ausgefallen ist und kann sich dann überlegen, A, kann ich das besser vielleicht irgendwie erkennen? Und B, hätte man das tagsüber vorher schon irgendwie in den Griff bekommen können? Und beispielsweise, wenn man jetzt sagt, man hat den Mail-Service auf einem Virtualisierungscluster laufen, sollte man dem vielleicht mehr Redundanz geben oder so? Also das ist eine schwierige Sache, das so pauschal zu beantworten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist so eher so ein Learning, das hat man dann über die Zeit. Da ist es dann sehr hilfreich, wenn man in solchen Situationen ist, Postmortems zu schreiben. Und bei Postmortems finde ich auch die Frage sehr gut, wo haben wir Glück gehabt? Weil wenn man nämlich die Frage beantwortet, kann man dafür sorgen, dass man nächstes Mal für diesen Umstand kein Glück mehr braucht, sondern dass das eben sichergestellt ist, dass das so ist. Das ist ganz hilfreich.
Vielen Dank für den Vortrag. Hast du Empfehlungen, wie man die Monitoring-Hardware verteilt, also möglichst über Deutschland verteilen oder alles nur möglichst nah im Rechenzentrum an den eigentlichen Maschinen, dass man nicht, sagen wir mal, in seiner Bubble lebt und denkt, die Welt ist in Ordnung und außen brennt die Hütte?
Ja, Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man noch irgendwo eine VM oder irgendwas hat, was außerhalb der eigenen Infrastruktur wohnt, mit den Messwerten oder so, je nachdem, wie viel Daten da halt anfallen, hat oder erzeugt so ein Monitoring-System halt teilweise auch ganz gut Traffic. Da muss man sich dann gucken oder überlegen, ob das dann so gut ist, das über die Warnleitung alles drüber zu schicken. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein VPN im Weg hat und das VPN ist mal down, dann kriegt das Monitoring halt sehr schnell Panik, von wegen alles ist down. Dabei ist halt nur die VPN-Verbindung gestorben. Das finde ich dann immer schwierig. Deswegen habe ich mein Monitoring grundsätzlich schon recht gerne recht nah an den Systemen dran. Aber halt mit dem einen Heartbeat zu einem anderen, sodass halt im Idealfall nicht beide gleichzeitig irgendwie ausfallen und die sich halt gegenseitig sehen und mir das andere Bescheid sagen kann, ich weiß nicht, was ist, aber ich höre nicht mehr, irgendwas ist. Und dann habe ich an der Stelle lieber weniger Detail, weil es hilft mir jetzt nichts, wenn ich dann irgendwie in 2000 Nachrichten ersaufe, die alle nicht stimmen, sondern dann will ich lieber nur, da ist was, guck mal, hören. Und das kriegt so ein Heartbeat ganz gut hin. Und dann entweder sehe ich, ich komme nicht drauf, dann muss ich hinfahren, oder halt nicht, dann kann ich weiter gucken.
Ja, danke für deinen super Vortrag. Ich kann dich beruhigen, du hast ein normales Ticketsystem bei OTRS. Da gab es ein Plugin System Monitoring, was dir die Alerts anhand von Inhalten an bestehende Tickets zuordnen kann. Und da gibt es eine zweite Methode, External Ticket Number Recognition, heißt es da. Und da kann man sich selber ein paar Sachen auch als, wenn man mit Fremdticketsystemen dann kommuniziert, da auch Meldungen über externe Ticketnummern zuordnen. Das so als Ergänzung.
Okay, dann muss ich mir das mal anschauen. Danke für den Tipp.
Ja, danke für den Vortrag. Nochmal zu dem externen Server. Gerade für die End-to-End-Tests brauchst du ja aber auch so einen Server, der nicht in deiner eigenen Infrastruktur sitzt, ja, weil wenn du E-Mails verschickst, die jetzt im gleichen Netzwerk nur hin und her fliegen, nützt dir das vielleicht nichts, wenn der Kunde das von außen auch machen will, oder?
Genau. Ja. Ah, okay. Also gerade für die End-to-End-Checks ist es gut, wenn die von außerhalb kommen, weil man dann halt einfach nochmal so den Blick hat, wie sieht es denn wirklich für einen Kunden aus, der nicht bei mir im RZ sitzt.
Gibt es auch eine Möglichkeit, Alarme bewusst nicht zu schicken? Vielleicht hast du ja irgendwie einen Kunden, der sagt, nö, ich brauche eigentlich gar keine Rufbereitschaft oder mir reichen 2 GB und dann reicht es dann doch nicht. Und, ja.
Ja, das ist dann das, was ich vorhin meinte, von wegen Alarme, bei denen ich nicht unmittelbar handlungsbefugt bin. Wenn mir ein Kunde sowas sagt, von wegen, ja, ist mir egal, dass die Hütte brennt, gut, dann ist das Info fertig.